طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الحسنين الكثيرة. Schauen wir uns nochmal den letzten Abschnitt an. Dort hat der Autor nämlich zwei verschiedene Fälle erwähnt, um voneinander zu unterscheiden. Er sagt, wer isst und sich unsicher ist, ob die Morgendämmerung eingetreten ist, dessen Fasten ist gültig. Dann sagt er, anders ist es, wenn er isst und sich unsicher ist, ob die Sonne untergegangen ist. Das heißt, in diesen beiden Fällen, oder sagen wir mal im ersten Fall, er isst und trinkt und die Morgendämmerung kann sein, sie ist schon eingetreten. Aber trotzdem bleibt sein Fasten gültig. Das ist der erste Abschnitt. Im zweiten Teil, der scheint das Gegenteil zu sein vom ersten, im zweiten Teil sagt er, oder wenn er überzeugt ist, dass es Nacht ist, dann sich aber herausstellt, dass es Tag ist, dann wird sein Fasten ungültig. Dieser Teil, der zweite Teil, ist kein Widerspruch zum ersten Teil, denn im ersten Teil sagt, meint er, dass man gegessen und getrunken hat und sich nicht herausstellt, dass man falsch lag. Im zweiten Teil hat sich aber herausgestellt, dass man falsch lag. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Abschnitten. Dann sagt er zweitens, ich habe da keine Überschrift gefunden im eigentlichen Text, aber in manchen Ausgaben hat man diese Überschrift hinzugefunden, weil es eben um die Regelungen hinsichtlich des Geschäftsverkehrs am Tag von Ramadan geht. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, diesen ersten Abschnitt wieder, wer tagsüber im Ramadan Vaginal- oder Analverkehr hat, muss nachholen und eine Sühne leisten. Wer liebkost, ohne in die Geschlechtsteile einzudringen und ejakuliert, die Frau entschuldigt ist, verkehrt und auf der Reise vorhatte zu fasten, dessen Fasten ist ungültig und keine Sühne ist erforderlich. Nachdem wir zuvor über die verschiedenen Formen der Annullierung des Fastens gesprochen haben, nimmt die Annullierung durch den Geschäftsverkehr eine Sonderstellung ein. Warum? Wer weiß warum? Ja, weil es dazu eine außerordentliche Sühneleistung gibt. Diese Sühneleistung ist eben, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala gleich im letzten Abschnitt dieses Kapitels, eine der schwersten Formen der Sühneleistung. Er sagt, wer tagsüber im Ramadan Vaginal- oder Analverkehr hat, muss nachholen. Was bedeutet, dass er sagt, wer tagsüber im Ramadan das macht? Das bedeutet, wer es nachts macht, dessen Fasten wird natürlich dadurch nicht beeinträchtigt, weil er nicht fastet. Aber der entscheidende Punkt ist, er sagt im Ramadan, das bedeutet, wenn man außerhalb von Ramadan fastet, egal ob es ein Pflichtfasten ist, wie das Nachholen von Ramadan, oder ob es ein anderes Pflichtfasten ist, wie das Fasten, das man sich selbst durch ein Nadr auferlegt, oder wenn es ein freiwilliges Fasten ist. Bei diesen Fällen allen kommt es nicht zu einer, Sühneleistung. Kommt es sich zu einer Sühneleistung. Wer tagsüber im Ramadan Vaginalverkehr hat oder Analverkehr, das eine gilt parallel dazu für das andere, muss nachholen und eine Sühne leisten. Die Sühne, die wir zu leisten haben, das kommt noch im letzten Abschnitt, wie gesagt. Wer liebkost, auch hier der Autor, rahimahullah, hat keinen Unterschied gemacht, ob es um die eigene Ehefrau geht oder ob es unehelicher Verkehr ist. Alles tut nichts zur Sache, außer dass die Sünde größer ist oder kleiner ist. Aber es tut nichts zur Sache, insofern, dass eben das Fasten ungültig wird und die Sühne nachgeholt werden muss. Die Sühne geleistet werden muss und das Fasten nachgeholt werden muss. Wer liebkost, ohne in die Geschlechtsteile einzudringen, damit sind ist der Anus und die Vagina gemeint, und ejakuliert und so weiter und so fort, dessen Fasten ist ungültig und keine Sühne ist erforderlich. Also, dadurch wird das Fasten ungültig, weil das haben wir auch schon im Abschnitt vorhin, im Kapitel vorher gesehen, wo es heißt, was das Fasten ungültig macht und eine Sühneleistung und keine muss eigentlich heißen. Nein, habt ihr auch nicht mit aufgepasst. Und ja gut, je nachdem, wie man sieht dann. Das ist, und eine Sühneleistung erfordert. Die Überschrift heißt so. Warum? Weil die andere Überschrift, die habe ich ja hinzugefügt. Ja, das seht ihr mal, das nicht so toll ist, dass man einfach Überschriften hinzufügt, weil es dann zu Missverständnissen kommen kann. Die machen wir lieber wieder raus. Na, diese zweite Überschrift einfach rausmachen. Habt ihr verstanden, warum? Ja, weil die Überschrift bei 1 heißt, was das Fasten ungültig macht und eine Sühneleistung erfordert. Und die Sühneleistung wird nur erfordert durch den Geschlechtsverkehr. Das kommt erst in dem Abschnitt, den ich als zweiten Kapitel getauft habe. Und das passt da nicht mehr. Dann tun wir dem Auto Unrecht. Also der erste Fall, wer liebkost, ohne die Geschlechtsteile einzudringen und ejakuliert, würde er nicht ejakulieren, wäre das Fasten nicht unbedingt ungültig, außer durch das Präejakulat, wie wir vorhin gesehen haben. Zweiter Fall, die Frau entschuldigt es. Ja, wenn die Frau entschuldigt ist, das heißt, wenn die Frau nicht fasten braucht, okay, dann natürlich wird dadurch entsteht keine Sünde, wenn sie nicht fasten braucht. Er verkehrt und auf der Reise vorhatte zu fasten. Dasselbe. Das heißt, er fastet tagsüber im Ramadan, aber er ist auf der Reise. Also wenn dann Geschäftsverkehr stattfindet, wird dadurch das Fasten zwar ungültig, aber er muss deswegen nicht eine Sühneleistung leisten. Klar oder nicht?
Sesshaft ist und der Mann von woanders kommt, um sie zu besuchen, in der Stadt Beichtzeug ist und der Mann reisen, da brauchen sie nicht.
Aber. Ja, wenn zwei Leute etwas zusammen machen und für den einen war es erlaubt, für den anderen war es verboten, dann denke ich, für den es verboten ist, er muss die Sühneleistung machen. Also wenn die Frau sesshaft ist und fasten muss und der Mann Reisender ist, dann wird die Sühneleistung für die Frau fällig, aber nicht für den Mann. Aber natürlich, er darf das nicht machen, weil er darf nicht sie dazu bringen, etwas Verbotenes zu machen. Dann gehen wir zum nächsten Abschnitt. Jetzt ist ja klar, dass durch den Verkehr die Sühneleistung erforderlich wird, unter den vorausgesetzten Bedingungen. Die Frage, die sich jetzt nun stellt, ist, was ist, wenn der Geschlechtsverkehr mehrmals stattfindet? Dann kommt es darauf an, wie er mehrmals stattfindet. Deswegen sagt der Autor, rahimahullah, wer an zwei Tagen verkehrt oder an einem Tag zweimal und noch keine Sühne geleistet hat, muss im zweiten Fall eine Sühne leisten, im ersten zweimal. Und wer verkehrt, dann eine Sühne leistet, dann wieder am selben Tag verkehrt, muss eine zweite Sühne leisten. Dasselbe gilt für jemanden, der innehalten muss und dann verkehrt. Und für denjenigen, der gesund ist und verkehrt, dann krank, geisteskrank wird oder verreist, entfällt sie nicht. Erster Teil nochmal. Wer an zwei Tagen verkehrt oder an einem Tag zweimal und noch keine Sühne geleistet hat, muss im zweiten Fall eine Sühne leisten, im ersten zweimal. Also wir haben zwei Fälle. Fall Nummer 1. Jemand verkehrt am ersten Tag mit seiner Frau unrechtmäßig unter den Bedingungen, die wir erwähnt haben, also die zur Sühne führen. Ja? Und am zweiten Tag macht das nochmal. Wie viele Sühneleistungen muss er jetzt leisten? Drei? Wo kommt es auf drei? Also am ersten Tag hat er gemacht und am zweiten Tag hat er gemacht.
Er
muss zwei leisten, ja? Das ist der, deswegen sagt der Autor, steht er da, im ersten zweimal. Der letzte Teil des ersten Satzes. Im ersten, das heißt im ersten Fall, musst du zweimal eine Sünde leisten. So, jetzt kommt der zweite Fall, den er erwähnt hat. An einem Tag verkehrt er mit seiner Frau zweimal. Macht aber keine Sühneleistung nach dem ersten Mal. Wie oft muss er jetzt die Sühne leisten?
Einmal.
Okay? Er hat gesagt, im ersten, muss im zweiten Fall eine Sühne leisten. Das ist der Satz. Der passt zu diesem zweiten Fall. Alles klar? Wenn er an zwei verschiedenen Tagen das macht, hat er zweimal was Verbotenes getan. Aber wenn er zweimal am gleichen Tag macht, durch das erste Mal wird die Sühne schon fällig und das Fasten ungültig. Der zweite Geschlechtsverkehr tut nichts mehr zur Sache. Also der zweite, dadurch wird ja kein Fasten gebrochen. Der Fasten ist schon gebrochen. Und wer verkehrt, dann eine Sühne leistet, dann wieder am selben Tag verkehrt, muss eine zweite Sühne leisten. Also, das heißt, weil er hat ja vorhin die Einschränkung gesagt im ersten Satz, und noch keine Sühne geleistet hat. Also schauen wir uns den zweiten Fall jetzt an. Er verkehrt am ersten Tag mit seiner Frau, dann leistet er eine Sühne, und dann verkehrt er nochmal. Dann muss er eine zweite Sühne leisten. Okay? Weil die erste Begründung haben wir gesagt, lassen wir weg. Ja. Aber das ist die, was er hier meint und sagt. Dann sagt er, dasselbe gilt für jemanden, der innehalten muss und dann verkehrt. Was heißt das? Wer muss innehalten? Wer muss, sagen wir mal, plötzlich anfangen, sein Fasten zu brechen, anfangen zu fasten? Da hat mehrere Beispiele schon erwähnt. Genau, die Frau, wenn sie rein wird am Tag, oder der Reisende, wenn er heimkommt. Ja, das sind die Beispiele, die er zum Beispiel erwähnt hat. Diese Personen müssen mitten am Tag anfangen zu fassen. Wer danach dann verkehrt, muss ebenfalls eine Sühne leisten. Klar? Und für denjenigen, der gesund ist, jetzt, und für denjenigen, wir haben ja gesehen, es gibt Leute, die sind für das Fasten entschuldigt. Leute sind für das Fasten entschuldigt. Wenn man für das Fasten entschuldigt ist und man verkehrt, muss man dann eine Sühne leisten?
Ja, wie dafür, dass man nicht fasten.
Nee, wieso? Wenn ich nicht fasten muss. Ich bin entschuldigt. Ich bin krank. Ja. Und dann verkehre ich. Muss ich dann eine Sühne leisten?
Nein.
Brauche ich nicht. Auch wenn ich gefasst habe. Okay? Weil ich muss gar nicht fasten. Und ob ich mein Fasten jetzt breche durch Essen oder durch Medikamente, durch schlechtes Verkehr, für gehobst wie gesprungen. Okay? Insofern, jetzt ist aber die Frage, wie ist es umgekehrt? Wenn ich ursprünglich fasten muss, dann breche ich mein Fasten unrechtmäßig und sorge hinterher dafür, dass ich eigentlich gar nicht fasten muss. Toll, ne? Jemand, sagt er hier, für denjenigen, der gesund ist und verkehrt, dann krank, geisteskrank, wird oder verreist, entfällt sie nicht. Beispiel, jemand ist zu Hause und muss fasten im Ramadan. Weil er jung ist und so weiter, fällt über seine Frau her und jetzt sagt er, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann sagt seine Frau, weil sie ja sich im Fiqh auskennt, sagt sie, wir machen einfach eine Reise und dann brauchst du ja nicht fasten. Dann fragst du den Gelehrten nur, wenn ich sagst du ihm, ich habe an einem Tag, an dem ich eigentlich nicht fasten brauchte, verkehrt. Muss ich meine Sünde leisten? Er wird dir sagen, nein, du sagst ja nicht. Deswegen sagt der Gelehrte, mir geht es um den Zeitpunkt, an dem der Verkehr stattgefunden hat. Wurde in diesem Moment ein Verbot begangen, Ja, dann trägst du dafür die Konsequenzen, auch wenn du hinterher versuchst, das wieder auszubügeln. Okay? Also hinterher zu verreisen bringt nichts. Oder umgekehrt genauso, wenn man hinterher krank werden würde, könnte man auch nicht im Nachhinein sagen, dass man eh nicht fasten musste. Nein. Oder geisteskrank wird, egal was hier in diesem Fall passieren wird. Alles klar? Die Sühneleistung, jetzt gehen wir gleich darüber, jetzt reden wir über die Sühneleistung und wie sie aussieht. Er sagt, die Sühneleistung wird durch anderes als den Geschlechtsverkehr während einem Ramadan-Fasten nicht fällig. Okay? Es gibt also keinen anderen Grund, warum jemand die große Sühneleistung leisten muss, als der Geschlechtsverkehr an einem helllichten Tag im Ramadan. Einen anderen Fall gibt es nicht. Woraus besteht sie? Sie besteht, deswegen wie gesagt, das heißt, auch wenn man, er will dir mit sagen, auch wenn du am Tag vom Ramadan dein Fasten absichtlich durch Essen und Trinken brichst, das ist eine schwere Sünde, aber deswegen musst du keine Sühne leisten. Wenn du am Tag von Ramadan absichtlich schröpfst oder dich schröpfen lässt, ist es eine Sünde, aber du musst deswegen keine Sühne leisten. Okay? Das ist, was er sagen will. Auch wenn du zum Beispiel dein Fasten nachholst, dein Ramadan-Fasten nachholst, außerhalb des Monats Ramadan, dadurch wird dein Fasten natürlich durch den Geschlechtsverkehr wird er ungültig. Aber weil es nicht im Ramadan war, musst du keine Sühne dafür leisten. Okay? Woraus besteht die Sühneleistung? Sie besteht aus der Freilassung eines Sklaven. Findet man keinen, entweder gibt es keinen, wie bei uns gibt es keinen, oder findet man keinen im Sinne von, dass man sich keine Freilassung leisten kann. Hat man 2 Monate hintereinander zu fasten. Und deswegen, das ist eine der Sühneleistungen, bei denen man keine Wahl hat, sondern man hat eine Reihenfolge einzuhalten. Wenn man keinen Sklaven findet, dann schaut man, ob man 2 Monate hintereinander fasten kann. Und das 2 Monate hintereinander zu fasten, bedeutet eben, sobald er unterbrochen würde, durch einen unrechtmäßigen Grund, dann müsste man eben die 2 Monate nochmal neu starten. Ja. Wenn er also am 31. Tag sagt, ich gehe auf Reise, dann brauche ich nicht fasten, und dann fastet er nicht, dann muss er alles nachholen, was er schon, also was heißt nachholen, er muss einfach die 2 Monate nochmal neu starten. Okay? Ausgenommen davon ist natürlich die Frau, die menstruiert oder Wöchnerin ist, oder Krankheit. Aber Sachen, die man in der Hand hat, wie das Verreisen, das steht einem nicht zu. An diesem Beispiel erkennt man natürlich auch, dass es für die muslimische Gemeinschaft immer von Bedeutung ist, zu wissen, wann die islamischen Monate beginnen und enden. Denn wenn ich am 1. eines Monats anfange zu fasten, dann sagen die Gelehrten, reicht es aus, 2 Mondmonate hintereinander zu fasten, egal ob diese Tage 58, 59 oder 60 Tage sind. Wenn ich aber mitten im Monat anfange zu fasten, dann sagen sie, muss man 60 Tage fasten. Okay? Tayyib, es gibt Leute, die können nicht 2 Monate hintereinander fasten. Zum Beispiel, weil ihre Arbeit es nicht zulässt. Sie haben eine Art Arbeit, bei der sie nicht fasten können. Oder sie sind krank. In diesem Fall, oder sie sagen, dass, oder wie der eine zur Zeit des Propheten sallam, gesagt hat, denn er ist ja über seine Frau hergefallen und deswegen musste er eine große Sühneleistung leisten. Und als der Prophet sallam, gefragt hat, kannst du 2 Monate hintereinander fasten, sagt er, befinde ich mich etwa in dieser Situation aus einem anderen Grund, als dass ich gefastet habe? Ja? Das heißt, die Menschen sind unterschiedlich. wer nicht fasten kann, der würde dann zur nächsten Sühneleistung übergehen. Kann man dies nicht, hat man 60 Bedürftige zu speisen. Und mit 60 Bedürftigen ist dann auch gemeint, dass es nicht reicht, 60 an 60 Tagen zum Beispiel denselben Bedürftigen zu speisen. Das müssen 60 verschiedene sein, was natürlich schwerer ist, aber es ist ja auch beabsichtigt. Einen Bedürftigen zu speisen bedeutet, es reicht, wenn man ihm ein Viertel Sa' an Nahrung gibt, wie zum Beispiel Reis oder Kartoffeln oder Fleisch oder ähnliches. Und je mehr, desto besser. Findet man keine, entfällt sie. Drittens, beziehungsweise das haben wir jetzt als zweitens getauft. Ne? Was unerwünscht und erwünscht ist und die Regelungen über das Nachfassen. Es ist unerwünscht, den Speichel zu sammeln und runterzuschlucken. Verboten ist es, den Nasenschleim zu schlucken. Dadurch wird das Fasten ungültig, wenn es zum Mund gelangt war. Unerwünscht ist es, Essen ohne Bedarf zu kosten, harte Kaugummis zu kauen. Verspürt man den Geschmack in der Kehle, ist das Fasten ungültig. Sich lösende Kaugummis zu kauen, ist verboten, wenn der Speichel geschluckt wird. Auch unerwünscht sind Küsse für Leute, deren Erregung dadurch provoziert wird. An dieser Stelle hat er einige Sachen erwähnt, die unerwünscht sind. Unerwünscht im Sinne von Makruh oder Haram. Je nachdem, Makruh oder Haram. Er sagt, es ist unerwünscht, den Speichel zu sammeln und runterzuschlucken. Ich denke, der sagt es deutlich. Verboten ist es, den Nasenschleim zu schlucken. Aber bei Nasenschleim unterscheidet er, rahimahullah, zwischen zwei Fällen. Fall Nummer 1, es gelangt von der Nase direkt in die Kehle. Und Fall Nummer 2, es gelangt von der Nase erst in den Mund und danach vom Mund in die Kehle. Und deswegen sagt er, verboten ist es, den Nasenschleim zu schlucken, aber ungültig wird das Fasten dann, nur wenn es zum Mund vorher gelangt war. Ja, so als Begründung vorweg, weil der Mund, den zählt er als äußeren Teil des Körpers und nicht als inneren Teil des Körpers. Ähnlich wie jemand das ausspucken würde und er würde es dann wieder zu sich nehmen, sein Fasten würde ungültig werden. Und er sagt, wo ist dann der Unterschied zwischen dem Mund und ganz außen, wenn der Mund als äußerlichen Teil des Körpers gilt und nicht als inneren Teil des Körpers. Unerwünscht ist es, Essen ohne Bedarf zu kosten. Makruh, ja. Harte Kaugummis zu kauen. Damit sind Kaugummis gemeint, die sich nicht lösen. Verspürt man den Geschmack in der Kehle, ist das fast ungültig. Ja? Weil es ist, wenn du etwas in den Mund nimmst, was nicht das Fasten an sich ungültig macht, aber es kann dazu führen, dass das Fasten ungültig wird, dann wird es eben zu Makruh. Sich lösende Kaugummis zu kauen ist verboten, wenn der Speichel geschluckt wird. Das ist der einzige Punkt hier im Kapitel über das Fasten, wo man sagt, dass er hier dem widersprochen hat, was in Al-Muqna' bzw. die richtige Ansicht von Hanbaliten ist, nämlich sie machen da keine Einschränkung zwischen dem, sie würden den Satz weglassen, wenn der Speichel geschluckt wird. Also sie verbieten das Kauen von sich lösenden Kaugummis grundsätzlich, egal ob der Speichel geschluckt wird oder nicht, lassen diesen Satz weg. Auch unerwünscht sind Küsse für Leute, deren Erregung dadurch provoziert wird. Wir haben ja gesagt, die Zufriedenstellung der Erregung würde das Fasten ungültig machen, durch den Geschlechtsverkehr oder durch die Ejakulation. Das andere, was vorher ist, führt dazu, also ebenfalls erhält es die entsprechende Regelung, ist deswegen nicht haram, aber es ist Makruh. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, Lügen Üble Nachrede und Beleidigungen müssen vermieden werden. Müssen vermieden, das ist also Pflicht, es zu vermeiden. Und er will dir sagen, beim Fasten geht es nicht nur um das Fasten vom Essen, vom Trinken und von diesen bekannten Gelegenheiten, nein, aber auch vom Fasten von Sünden. Dann gibt es auch Sunna-Handlungen für den Fastenden. Es ist Sunna, wenn man beleidigt wird, zu sagen, ich faste. Einfach sagen, ich faste. Jemand beleidigt, ich ärgere dich, will dich provozieren, will dich zur Weißglut bringen. Du sagst ihm, tut mir leid, oder ich faste. Und der Sinn des Ganzen ist, dass wenn du das einem Muslim sagst, der in seinem Herzen Iman hat, dadurch wird er sich zurückhalten und dich respektieren. Genauso wie die Menschen natürlicherweise von der Fitra her einen Muhrim auch respektieren und ihn als Gast Allah subhanahu wa ta'ala sehen und ihm deswegen helfen wollen und natürlicherweise ihm auf keinster Weise schaden wollen. Im Gegenteil, sie wollen sogar Schaden von ihm abwenden. All das warum? Weil die Menschen, die Gläubigen, von klein auf gelernt haben, dass man Respekt zu haben hat vor Leuten, die eine Ibadah verrichten und dass sie etwas Gutes tun. Man muss ja Allah also nahe stehen und deswegen sollte man sie auf keinen Fall ärgern. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Das heißt sinngemäß übersetzt, wer einen mir nahestehenden, der einen Wali von mir zum Feind nimmt, dem verkünde ich den Krieg. Es ist Sunna, wenn man beleidigt wird, zu sagen, ich faste. Also nicht eben die Beleidigung zum Beispiel zu erwidern. Sunna ist ebenfalls die Sahur-Mahlzeit. Ich lese mit dem Satz zu Ende für einmal. Es ist Sunna, wenn man beleidigt wird, zu sagen, ich faste, die Sahur-Mahlzeit hinauszuschieben, das Fastenbrechen mit Rutab-Datteln vorzuziehen, wenn es keine gibt, dann mit Tamab-Datteln und ansonsten mit Wasser und das Überlieferte zu sprechen. Die Sahur-Mahlzeit hinauszuschieben, die Sahur-Mahlzeit ist die Mahlzeit, die man zur Sahar-Zeit einnimmt und die Sahar-Zeit ist im letzten Sechstel der Nacht. Und sie wird deswegen als Sahar bezeichnet, wie auch der Begriff Sihr, weil unklar ist, wann dieser Teil der Nacht beginnt. Genauso wie unklar ist, die Ursachen des Sihr meist unbekannt sind, ist auch unklar, wann die Nacht genau beginnt. Das ist im letzten Teil der Nacht. Und der Sinn davon ist, dass du das oder was du lernen sollst, du sollst die Sahur-Mahlzeit möglichst hinausschieben und möglichst spät deine Sahur-Mahlzeit einnehmen. Dadurch natürlich wird man eher vorbereitet sein und Kräfte haben, um zu fasten. Das Fastenbrechen mit Rutab-Datteln vorzuziehen. Also nicht nur das Fastenbrechen vorzuziehen, sich damit zu beeilen, sondern auch dafür Rutab-Datteln zu verwenden. Was sind Rutab-Datteln? Gelbe,
weiche.
Ja, also du hast drei Stufen von Datteln, Reifestadien. Du hast den Balach, Rutab und dann Tamr. Tamr ist die letzte. Tamr ist das, was meistens gegessen wird. Das ist die dritte und letzte Stufe. Und es gibt Dattelsorten, die in der ersten Stufe gegessen werden, Dattelsorten in der zweiten Stufe gegessen werden, wie dem auch sei, das ist Sunna, weil das überliefert worden ist. Okay? Das ist die zweite von den dritten Stufen. Die braune ist meistens die Tamar-Stufe. Ja? Und vorher eben die anderen. Wenn es aber keine gibt, dann mit Tamar-Datteln. Ja? Und ansonsten mit Wasser und ebenfalls das Überlieferte zu sprechen. Manche Leute denken, es ist Sunna, Milch zu trinken. Das ist falsch. Das gibt es überhaupt nicht. Und wer das macht, ist zwar schön, man kann sein Fasten brechen, wie er möchte, aber Sunna ist es eben mit Datteln. Wenn man keinen Dattel findet, dann Wasser. Und wenn man keinen, und darüber hinaus ist es egal. Und gemeint ist eben der erste Schluck. Nimm erst einmal eine Dattel, brich dadurch dein Fasten und dann trinkst du nachher, was du möchtest, einfach um die Sunna umzusetzen. Und das Überlieferte zu sprechen, es gibt überlieferte Bittgebete über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie zum Beispiel Zahab al-Dhama, wa btallat al-Urum, wa thabat al-Ajru insha'Allah, dass man so ein Bittgebet lernt und spricht, während man sein Fasten bricht, also kurz bevor man sein Fasten bricht, dass man das Bittgebet spricht. Es ist auch eine Zeit, in der wir glauben, dass das Bittgebet erhört wird. Es ist erwünscht, hintereinander nachzufasten. Und es ist nicht erlaubt, es bis zum nächsten Ramadan ohne Entschuldigung hinauszuschieben. Sollte man dies tun, muss man zusätzlich zum Nachfasten für jeden Tag einen Bedürftigen speisen. Dasselbe gilt, wenn man stirbt, selbst wenn dies erst nach einem nächsten Ramadan geschieht. Wer stirbt und fasten, oder stirbt, der Satz geht noch weiter. Wer stirbt und fasten, die Hajj vollziehen, den I'tikaf vollziehen oder ein Gelübde Salah verrichten muss, so ist es für seinen Angehörigen erwünscht, dies nachzuholen. Noch einmal, es ist erwünscht, hintereinander nachzufasten. Denn man darf auch nachfasten, wenn man sagt, ich habe 10 Tage nachzufasten, ich faste jede Woche einen Tag. Darf ich. Aber er sagt, es ist erwünscht, dass man hintereinander die Tage nachfasst. Mustahab. Und es ist nicht erlaubt, es bis zum nächsten Ramadan ohne Entschuldigung hinauszuschieben. Das bedeutet, umgekehrt, wenn ich es, umgekehrt, es ist erlaubt, vor dem nächsten Ramadan nachzufasten, wann man will. Also ich muss nicht sofort im Shawwal mit dem Nachfasten beginnen. Ich kann auch sagen, ich faste erst in Dhul-Qa'dah oder erst in Dhul-Hijjah oder erst in Muharram oder erst in, egal welchen Monat, vor dem nächsten Ramadan. Es gibt keine, es nennt man Wajib Muwassa. Ja, ich habe Zeit nachzuholen, wann ich möchte. Natürlich, wenn am Ende nur noch ein paar Tage übrig bleiben, so viel wie ich gerade nachfasten muss, dann muss ich fasten, habe ich keine Wahl mehr. Ja. Es ist nicht erlaubt, es bis zum nächsten Ramadan ohne Entschuldigung hinauszuschieben. Also wer erst nach dem nächsten Ramadan nachfastet, der sündigt. Wenn er keine Entschuldigung hat. Wenn er eine Entschuldigung hat, er wollte zum Beispiel im Schaban nachfasten. Und plötzlich im Schaban wurde er krank. Da hat er einen Entschuldigung, er sündigt er nicht. Okay. Sollte man dies tun, das heißt, sollte man erst nach dem nächsten Ramadan fasten, muss man zusätzlich zum Nachfasten für jeden Tag einen Bedürftigen speisen. Also, wenn man nachfastet nach dem Ramadan, muss man nachfasten. Vielleicht man hat 10 Tage nachzufasten, dann muss man auch 10 Bedürftige zusätzlich speisen. Warum? Ja, weil man es nicht rechtzeitig nachgefastet hat, sondern wenn man zu spät nachgefastet hat. Dasselbe gilt, wenn man stirbt. Dasselbe gilt, wenn man stirbt. Das heißt, wenn man stirbt und nachzufasten hatte, dann muss man, in Anführungsstrichen Mann, einen Bedürftigen speisen für jeden Tag, den man nicht gefasst hat. Also gemeint ist, jemand ist gestorben, hat noch 10 Tage vom Ramadan nachzufasten, dann kommt es jetzt darauf an. Wenn er 10 Tage nachzufasten hatte und es nicht rechtzeitig gemacht hat und ist gestorben, okay, auf wen lastet jetzt die Sünde? Auf gar keinen. Wenn er es rechtmäßig hinausgeschoben hat, lastet auf ihn keine Sünde. Oder? Und wenn ich sage, ich muss 10 Tage nachfasten, Ich mache es aber erst in so einem Hijjah, im 12. Monat. Nicht im 10., nicht im 11., mache ich im 12. Dann ereilt mich der Tod vor. Habe ich eine Sünde begangen? Nein. Muss deswegen jemand irgendwas nachholen? Niemand. Aber wenn ich hätte einen Bedürftigen speisen müssen, dann speist der Angehörige, das heißt der Erbe, für den Verstorbenen aus dem Vermögen des Verstorbenen. Weil die Last lastet ja nicht auf jemand anders, ja? Sondern der Verstorbene hinterlässt Erbe, und das ist eine Art Schulden jetzt, die er zu begleichen hat, also soll er aus dem Erbe erst einmal der Erbende die Anzahl Bedürftigen speisen, die er hätte zu Lebzeiten machen müssen. Ja? Ja. Wer stirbt und fasten muss, so ist es für seinen Angehörigen erwünscht, dies nachzuholen. Aber er muss nicht. Weil wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hatte, wenn man hinausschiebt, rechtmäßig hinausschiebt, hat man ja nichts Falsches gemacht. Ja. Der Angehörige, gemeint ist damit der Erbe. Oder die Hajj vollziehen. Wenn jemand verstirbt, dann hätte die Hajj vollziehen müssen. Es wäre gut, wenn die Erbenden das für einen machen. Wenn man verstirbt und hätte I'tikaf vollziehen müssen. Seit wann muss man I'tikaf vollziehen? Bei Nadr. Ja? Nadr heißt, man legt sich ja selbst auf. Wenn du sagst, ich verspreche dir Allah, eine Woche I'tikaf zu machen. Dann ist Pflicht geworden, du musst dieses Versprechen einlösen. Du hast aber nicht geschafft, weil du vorher gestorben bist. Dann ist es erwünscht, wenn das jemand für dich nachholt. Oder ein gelübde Salat, genau das gleiche. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Das lohnt sich jetzt nicht, wegen 3 Minuten noch den nächsten Abschnitt anzufangen. Dann machen wir an dieser Stelle inshallah ta'ala Stopp. Mit dem dritten Unterricht. Wir sagen Allahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.